Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Serie Frauenrede über Frauenthemen. Wir haben schon einige Episoden aufgenommen, aber sind ja immer noch am Anfang der Serie und ich freue mich sehr, heute mit Janine Hosang zu sprechen. Sie war auch schon mal vor langen Jahren, 2020 war sie im Podcast. Wer da also ein bisschen über sie noch hören will, was euch heute fehlt, kann da gerne mal reinhören. Das war noch eine Anfangszeit des Podcasts, auch sehr interessant. Sie ist heute wieder zu Gast zu einem sehr speziellen Thema, was ihr ja in den Shownotes und in dem Titel der Episode schon entnommen habt. Es geht heute um Kindsverlust. Das heißt, es wird heute keine lustige Folge und auch keine unterhaltsame Folge, sondern wir werden ein bisschen in diesen sehr traurigen und auch vielleicht ein bisschen tabuisierten Bereich vordringen. Und da danke ich dir erstmal, Janine, bevor ich dich begrüße, schon mal für deinen Mut über das heute zu sprechen. Und trotzdem, es werden ja einige Leute dich noch nicht kennen, deshalb fangen wir ein bisschen sanfter auch an in dem Einstieg. Wir kennen uns ja schon lange. Wir haben auch eine Geburt zusammen erleben dürfen von unserem dritten Kind, wo ich bis heute, also alle drei Geburten waren sehr schön, aber die dritte fand ich nochmal explizit schön, auch weil du dabei warst. Du warst eine echte Bereicherung für das. Also okay. Wir haben berufliche Überschneidungen, wir sind Kollegen, wir überweisen uns Patienten hin und her. Deine Karriere schon lange verfolgt. Also insofern, wir kennen uns schon sehr gut.
Genau.
Jetzt dürfen dich die anderen auch noch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht holst du uns mal auch ein bisschen rein, gerade so im Thema auch Frau. Wie ist so dein Werdegang gewesen als Frau ins Berufsleben, diese vielseitigen Sachen, die du heute machst, da so diesen Einstieg wieder zu finden?
Danke herzlich, Marvin, dass ich wieder hier sein darf, dass wir uns austauschen und über das Frausein in all seinen Facetten in deinem Podcast Platz hat und ich da ein Gebiet abdecken darf. Und ja, wie schon gesagt, mein Name ist Janine Hosang, ich bin in Chur zu Hause, habe drei Kinder und mache ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und das Stichwort, den Einstieg wieder in den Beruf zu finden, mit Familie, mit Kindern, das war wirklich eine Herausforderung. Ich habe lange weitergearbeitet mit meinen Kindern als Kindergartenlehrperson und irgendwann war das dann zu viel, nicht mehr der richtige Weg und ich habe da schon gespürt, dass ein neuer Weg sich zeigt, aber den Mut zu haben, diesen zu gehen, das brauchte sehr, sehr viel Überwindung, viele Prozesse, wie du, Marvin, sagen würdest, viele Schalen der Zwiebel, die da schon mal fallen, um so weit zu kommen. Und ich habe mich dann entschieden und mit guter Unterstützung von meinem Umfeld habe ich die Ausbildung zur Doula gemacht, Geburtsbegleiterin. Das war schon eine Weile in meinem Kopf. Durch meine gut begleiteten Geburten, durch diesen Support, habe ich einfach eine Riesenkraft rund um Geburt gespürt, aber in meinem Umfeld war das nicht immer so. Mhm. Und dann habe ich da meinen Platz gesehen und diese Ausbildung gemacht und dann als Doula gestartet. Das sind jetzt auch schon 6 Jahre, dass ich in diesem Gebiet unterwegs bin und habe mich da immer weiterentwickelt und auch herausgefunden, was passt, was geht, wie viel geht mit Familie. Manchmal geht es einfacher, manchmal geht es schwieriger. Was ich aber über die ganze Zeit wie gelernt habe, wenn es mal nicht so läuft beruflich, dann braucht es die Zeit meistens zu Hause und im Nachhinein kann man das auch sehen. Ja. Das finde ich, ist so die Selbstständigkeit, die Herausforderung mit der Selbstständigkeit.
Mut und Herausforderung, das sind ja auch die Themen, die wir nachher noch ein bisschen besprechen werden. Die wird es ja auch dann für das brauchen, sich diesem Prozess von einem Kindsverlust irgendwie zu stellen. Genau. Was war für dich so diese Mut und Herausforderung, wenn du so denkst, okay, ich habe jetzt 2, 3 Kinder daheim und will wieder in diesen Berufsalltag mich nochmal neu orientieren, eine Ausbildung machen und so weiter. Wie waren da deine Ressourcen zum Beispiel? Wo hast du den Mut herbekommen? Oder wie hast du es geschafft, diesen Mut aufzubringen?
Ja, der Mut hat irgendwo in mir gebrodelt. Die Ressourcen energetisch, also von der Energie her, die waren nicht sehr groß. Aber wie ich auch auf meinem Weg gelernt habe und auch die Bestätigung im Human Design gefunden habe, ich brauche etwas, das mir Freude macht, damit meine Energie wieder wachsen kann. Deswegen ist sowieso aus dem Chaos wieder auszusteigen, braucht etwas, das einem gut tut. Mhm. Sei das jetzt beruflich oder Sport oder was, das kann ja ganz vieles sein. Mhm. Ja, und natürlich die Ressource im Umfeld, dass jemand da ist. Mhm. Und wir merken, hey, ich als Frau, ich bin mehr als nur Mutter. Mhm. Und also ich war da nicht ein gutes Vorbild. Ich war also die Kinder zuerst, der Haushalt und alles zuerst. Und ich war irgendwo, bis ich das verstanden habe, ist schon einige Zeit vergangen. Mhm. Und braucht es viel, da wieder rauszukommen.
Das ist eine Frage, die ich oft stellen werde in den Podcast und auch schon gestellt habe. Was glaubst du, warum ist das so? Ich habe eine Theorie, die ich immer mal wieder so reingeben werde, was ich schon so gehört habe. Ich habe letztens eine Dame reden hören. Ich versuche auch immer, Frauen zu zitieren, dass es nicht nur Marvins Meinung ist. Eine Frau hat ihr gesagt, Oxytocin, also das weibliche, eins der weiblichen Haupthormone, ne, ist das Hormon der Selbstlosigkeit.
Ja.
Man wird über diesen Prozess wie immer selbstlos. Das fand ich eine interessante Idee, ne, das so zu sehen. Was glaubst du aus deiner ganz persönlichen Geschichte? Warum war das so fokussiert auf diese Rolle, wo wir eigentlich jetzt schon, sag ich mal, die etwas moderneren Generationen sind, wo du ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht gar nicht mehr so erzogen worden bist, dass du später dann nur Mutter sein, sondern du hattest ja schon einen fertigen Beruf. Also wo sind die Rollen hin von vorher?
Ja, das frage ich mich auch manchmal, wo sind die Rollen hin? Und also bei mir war wirklich auch der Prozess zu verstehen und wieder zu spüren, es ist in Ordnung, verschiedene Interessen zu haben und verschiedene Rollenhüte, was auch immer, zu haben. Ich darf das. Mhm. Also so, und das ist wahrscheinlich ein sehr persönlicher Prozess, abgespeichert irgendwo. Ich darf Unterschiedliches machen. Ich hatte auch abgespeichert in mir, du hast jetzt einen Beruf erlernt und der ist für das ganze Leben.
Ja, das stimmt.
Ich erinnere mich noch, dass ich mit dem Velo Richtung Fürstenwald gefahren bin und plötzlich gemerkt habe, das muss ich ja gar nicht. Also, ja. Und das war wirklich, also das ist jetzt sehr einfach gesagt, aber das war ein Riesenprozess. Mhm. So, das muss ich ja gar nicht. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, was immer noch, also ich bin ja weit gekommen. Und jetzt holt mich der Kindergarten auch wieder ein, positiv, und es macht mir Freude, und dass das auch wieder sein darf, das sind so, ja, manchmal frage ich mich, woher all diese Muster kommen, die wir mitnehmen, und wie tief wir gehen, um das aufzulösen, dass ich jetzt mir die Freiheit nehme, wie du gesagt hast, eigentlich leben wir ja heute und wissen, es gibt so viele Möglichkeiten, aber das dann auch zu machen, ist wie nochmal eine andere Geschichte.
Und es braucht auch wirklich Ressourcen. Also ich meine, da rede ich jetzt aus der Männerperspektive oder respektive aus der Therapeutenperspektive. Als Mann betreue ich ja deutlich mehr Frauen in Homöopathie. Mhm. Und da sieht man einfach, dass oft das Umfeld als Ressource gar nicht verfügbar ist für so einen Schritt. Also dass, selbst wenn die Frau dann den Mut aufbringt oder die Herausforderung die auch annimmt und sagt, ich will das jetzt machen, also es gibt, wenn der Mann vielleicht nicht direkt dagegen arbeitet, aber gibt es oft genug, dass der Umfeld das überhaupt nie mitträgt, gerade wenn es dann keine sozial akzeptierte Ausbildung ist. Also ich sehe es ja dann besonders bei der Homöopathie, wenn jetzt eine Frau, sage ich mal, einen guten Beruf, habe letztens eine betreut, eine Buchhalterin, Steuerberaterin, ne, die jetzt den Beruf aufgibt und Homöopathin lernen wird, die kriegt aus ihrem Umfeld nicht nur keine Unterstützung, sondern auch aktive Gegenwehr.
Ja.
Ja, was machst du denn jetzt für einen Quatsch dort? Ne? Ja. Bleib doch bei dem Beruf, der dir Geld bringt.
Ja, ja. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir da auf einem Weg sind, dass das Denken offener wird. Also, ja. Das ist das Gute beim Thema Geburt. Mhm. Ja, das können fast alle nachvollziehen. Mhm. Und mindestens von allen Frauen im Umfeld habe ich den Support. Also wenn ich auf Pike bin, dann brauche ich mein Umfeld, damit ich weiß, meine Kinder sind umsorgt.
Genau.
Und da unterstützt jeder. Das ist wirklich grandios. Da gibt es viel Support. Ja.
Du hast ja vorhin das schon erwähnt, das Human Design, da hast du ja auch eine Tür aufgestoßen für mich und unsere Familie und auch für die Praxis. Ich habe das ja gar nicht so weit aus, wir haben das ja vor 3, 4, 5 Jahren, habe ich das schon mal irgendwo gehört und dann gerade wieder verworfen, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist nichts für mich. Und du hast es ja nochmal wieder reingebracht, so haben wir auf eine ganz unterschiedliche Art eine Individualitätsausbildung beide.
Genau.
Weil das hat mich am Human Design extrem begeistert. Du hast vorhin schön gesagt, eigentlich wie über der Homöopathie, wo wir die Individualität und Einzigartigkeit beim Patienten entdecken, ist Human Design ja auch, also so wie ich es verstehe, ein Mix eigentlich aus Astrologie und einer sehr individuellen Betrachtung dann des Menschen, ne, wo das wie zusammenfließt. Genau. Wie wichtig war diese Ressource, du hast es schon erwähnt?
Also das Human Design ist erst viel später zu mir gekommen. Die Homöopathie war viel früher da. Also die hat mich gemeinsam mit ihr sehr auf meinem Weg unterstützt und das Individuelle und auch das Andersdenken. Also wenn ein Symptom auftritt, anders zu denken, lernen. Das war wirklich spannend und also das lernt man und plötzlich denkt man so und kann anders dran gehen. Und beim Human Design ist es wirklich ähnlich, wie du sagst. Es ist wie einfach nochmal eine andere Ebene. Mhm. Der Persönlichkeitsentwicklung und ich sehe es mega als ein Experiment, also ich höre das nicht einmal und dann weiß ich das, sondern ja, was gerade ansteht oder wo ich gerade dran bin, mache ich mich auf den Weg mit dem Human Design und diesen Aspekt schaue ich an. Man kann so tief gehen und auf so verschiedene Arten, aber das Human Design hat mir wie gesagt, eigentlich bin ich ein Energietyp und wo ist die? Mhm. Also okay, mein Feuer, mein sakraler Motor brennt immer. Wahrscheinlich war es eine kleine Glut, weil ich zuerst gedacht habe, ja klar, was willst du mir sagen? Mhm. Und das hat sich aber mit der Zeit entwickelt und das ist immer noch dran. So, was macht mir Freude, was bringt die Befriedigung? Eigentlich brauche ich Kreativität und so lange hatte die gar keinen Platz mehr. Mhm. Und kommt auf unterschiedliche Weisen. Lange war es der Garten, jetzt haben wir den nicht mehr. Dann habe ich wie gemerkt, wo mache ich denn das jetzt? Mhm. Also es ist wie ein aktives Wieder-Zurückholen. Mhm. Weil das Human Design geht ja vom Zeitpunkt der Geburt aus. Also mit was bin ich auf die Welt gekommen? Und dann haben wir unser Leben da drauf gebaut.
Ist also eigentlich ein Tool, wo man sich selber in seiner Individualität zumindest mal betrachten kann.
Genau.
Na, ohne, das haben wir... Hast du uns ja schön mitgegeben damals auch, dass es eben nicht um eine Schublade geht, wo man jetzt drin so nicht mehr rauskommt.
Genau.
Und wo man sich eigentlich aufgrund dieser Informationen wie selber ausprobieren kann, zu gucken, gelingt es mir vielleicht auf die Art auch nochmal besser.
Ja, und also komme ich näher zu mir, weil das fühlt sich ja dann gut an. Ja. Und im Wissen, dass sich das Ganze immer verändert. Mhm. Das ist das Wichtigste im Human Design. Es ist nicht diese Schublade, wie du gesagt hast, sondern es ist ein Experiment, es ist ein auf dem Weg sein, es ist ein sich selber und das Gegenüber besser verstehen. Ja. Also mir hilft es ungemein mit den Kindern. Mhm. Und auch trotzdem laufe ich in die Wand, bildlich gesagt, weil ich es eigentlich weiß, aber umsetzen halt auch nicht immer kann. Und ich glaube, das ist das Leben.
Ja.
Also das finde ich bei allen Aspekten, die ich jetzt bei der Arbeit oder auch sonst, es ist immer noch das Leben und wir sind hier auf der Erde und müssen mit diesen Voraussetzungen ja, alles umsetzen.
Ja. Du betreust ja dadurch, dass du ja mit dem Doula Geburtsvorbereitung, mentale Geburtsvorbereitungen, ich glaube, du machst ja auch noch so Schwangerschaftsmassagen, gell, wenn ich mich richtig erinnere und so weiter. Hast du ja, glaube ich, sehr viel Kontakt mit Frauen automatisch. Ne?
Ja.
Was ist so deine Beobachtung? Nehmen wir deinen Therapeutenblick noch ein bisschen rein, so deinen Blick auf die Frauenwelt, die du jetzt so betreust?
Ich habe das Gefühl, die Frauenwelt spürt, dass ein Wandel im Gange ist. Und oft ist so, wie und wo kann das in diesen Strukturen gelebt werden und weitergehen und wie viel Platz darf ich mir nehmen und ja, wie bringe ich das Frausein, die Weiblichkeit mit all den Aspekten in diese fixen Strukturen Ja, ja. Das finde ich, das ist sehr, sehr oft ein Thema. Und ja, sich den Raum nehmen und sich priorisieren,
ja,
kann ich gut nachvollziehen, dass das schwierig ist, aber das finde ich, ist ein weitläufiges Thema.
Genau, weil dieses, was du vorhin angesprochen hast, diese sich in irgendeine Rolle verlieren als Frau, finde ich sehr typisch. Also kann ja auch nur von außen mitreden, aber wenn ich Patientinnen habe in der Praxis, dass es fast immer irgendeine Rollenverknappung auf diese Rolle oder eben sich den Raum nicht nehmen, die eigene Priorität nicht sehr hoch setzen und so. Hast du Gefühl, ich meine, wir haben ja auch gewisse öffentliche Diskussionen, da müssen wir uns ja jetzt nicht unbedingt dran beteiligen und so, aber in dem Rahmen, wo wir da sprechen, hast du ein Gefühl, dass es immer noch von außen sehr vorgegeben ist? Jetzt, wenn du so deine Patientinnen oder Klientinnen anschaust und so, hast du das Gefühl, die werden von außen viel in das reingedrängt? Weil mein persönlicher Blick von außen, kann ich ja sagen, ist, dass die sich eigentlich selber immer wieder in diese Situationen hineinbringen. Auch oft sagen, ja, eigentlich will das gar niemand von mir. Die Kinder verlangen es nicht, der Mann verlangt es nicht, nicht mal mein Schwiegermutter verlangt es, also im Geschäft verlangt es keiner. Also eigentlich ist es gar kein, dieser scheinbare Druck, wo wir oft haben, oh ja, das die männlichen Strukturen, die wird es sicher geben. Ich will die gar nicht anzweifeln.
Ja, ja.
Aber in dem Alltag, wo ich mit den Patienten oft bin, höre ich das im Moment äußerst selten. Ne? Das ist mal ab und zu im Beruf. Aber auch da habe ich inzwischen zum Beispiel viel öfter Konflikt zwischen Frauen. Von Angestellter zu Chefin habe ich viel mehr Konflikte, wo man auch nicht sagen kann, ja, das sind vielleicht sozusagen männliche Strukturen, in denen die zwei Frauen dann Konflikte haben. Mhm. Das habe ich auch schon gelesen. Aber es sind scheinbar auch immer sehr wenig Männer grundsätzlich an denen beteiligt, an diesen Konflikten, wenn man den konkret nachfragt. Also, hast du Gefühl, das sind eher interne Rollen, wo wir auch annehmen oder wo ihr dann annehmt als Frauen und dann bleibt ihr da drin? Oder das ist eigentlich immer noch die Struktur von außen, in die man so wie reingedrängt wird oder sich reindringen lässt?
Ja, ich finde, es ist wahrscheinlich eine Mischung. Mhm. Und das, was du gesagt hast, dass wir Frauen uns selber die Grenzen eng stecken, das ist sicher. Ein großer Teil. Und dass eben Frauen haben mit Frauen dann die Konflikte, die Strukturen sind gar nicht da. Wahrscheinlich ganz tief sind es die Strukturen. Mhm. Ob die jetzt männlich oder was, also ich möchte überhaupt nicht trennen, weil ich glaube, nur gemeinsam kommen wir ans Ziel. Mhm. Aber ich glaube, das sind Strukturen, die über Jahrhunderte einfach so weitergegeben wurden und nicht bewusst sind. Mhm. Ich glaube, das spielt sicher auch viel mit.
So diese unbewusste Rollenverteilung.
Ja.
Die ja auch ein Stück weit biologisch vorgegeben ist, dadurch, dass Männer ja auch keine Kinder kriegen können. Ne? Sind ja aber bestimmte biologische Strukturen auf der Frauenseite.
Ja, natürlich, ja.
So die Rolle sozusagen als Mutter, die nimmt ja automatisch auch der weibliche Part. Ne?
Ja.
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 Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich finde diese Gemeinschaftsgedanken sehr wichtig, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich würde dann noch auf einen anderen Teil ankommen, und zwar, wie wichtig findest du unter Frauen untereinander Gemeinschaften? Weil das habe ich gesehen an der Geburt. Ich meine, ich habe jetzt nicht viele Gelegenheit, Frauengruppen jetzt irgendwie näher zu verfolgen, aber da habe ich es gesehen, wie drei Frauen Hand in Hand diese Geburt gemeistert haben. Und mich hat es dann nur als, also mich hat es auch gebraucht, aber... Ja. Wie wichtig findest du diese Frauen untereinander, Frauengruppen, Frauentreffen und so weiter? Oder findest du, das ist schon wieder zu separiert?
Also ich finde es sehr, für mich persönlich sehr wichtig und wertvoll, auch diesen Austausch zu haben. Und wenn wir von Geburt sprechen, dann, ja, ich glaube, das war mal so gedacht, Frauen mit Frauen, und das ist jetzt auch sehr bildlich gesprochen, aber der Mann ist da und hütet den Raum, also beschützt den Raum, wenn wir das Bild von vor der Höhle brauchen wollen, einfach sinnbildlich gesprochen. Und es braucht die Männer, um diesen Raum zu halten, damit die Frauen dort loslassen können und ihren Raum einnehmen können. Also deswegen die Kombi. Aber ich glaube, es macht für Frauen Sinn, diese Frauen Freundschaften, Schwesternschaften, wie auch immer man es nennen will, zu leben Und da ist natürlich das, was du vorher gesagt hast, ja, diese Konflikte, das ist ja schon noch oft. Mhm. Aber ich glaube, wenn man, ja, vielleicht geht das auch nur im Privaten, ich weiß es nicht, obwohl ich arbeite jetzt noch in einem Schulhaus und ich erlebe das als sehr bereichernd und offen und eine Gemeinschaft. Ja, ich unterstütze es voll, also mhm. ich lebe es und ich gebe das meiner Tochter weiter, mhm. aber mein Mann lebt es genauso mhm. auf der männlichen Seite und genauso schön. Und vielleicht ist das schon der zweite Schritt, finde ich, die Gemeinschaft, wenn alle zusammenkommen, weil das ist dann ja wie das Potenzial aus dem Ganzen. Und da mag es auch dann viel tragen, also mhm. ja, viele unterschiedliche Komponenten, die zusammenkommen.
Ich habe eher einen systemischen Hintergrund und ich finde das gerade sehr interessant, was du gesagt hast, dass sozusagen das Männliche eigentlich den Raum beschützt, damit sich das Weibliche in diesen Raum ausdehnen kann. Mhm. Weil ich habe gerade gemerkt, dass das eine Analogie ist zu den systemischen Aufstellungen, wenn man Mann-Frau-Systemen aufstellt. Mhm. Und finde das nur interessant, während ja heute das Thema irgendwie so zwischendrin gehabt, auch wenn wir das nie abgesprochen haben.
Ja.
Ich nehme als Frau meinen Raum nicht ein. Könnte es nicht dann auch, ich meine, ich habe jetzt einfach weitergedacht ja. zusammen, könnte es dann nicht auch sein, dass sozusagen die Frauen ihren Raum nicht einnehmen können, ihre Rolle sozusagen so klein halten und sich nicht wirklich ausdehnen können, weil diese Räume eben durch die Männer nicht mehr beschützt sind? Weil die sind ja weg. Ich meine, Männer sind ja in der Regel seit 1800, ich weiß nicht was, industrielle Revolution, sind ja Männer weg.
Ja.
Wenn sie, vorher waren sie gut im Krieg, dann waren sie auch weg. Ne? Aber da haben sie ja immerhin irgendetwas beschützt, vielleicht auch nicht. Ne? Aber seit Männer in den Fabriken, in den Minen oder eben im Militär sind, sind Männer ja weg.
Ja.
Und dadurch haben ja dann soziale und kulturelle Strukturen eigentlich diesen Schutz übernommen. Ne? Durch eigentlich fremde Männer, ne? Fremde Polizisten, mhm. fremde Staatsmänner, fremde Leute, die Interessen dann vertreten und ja jetzt leider auch viele Jahrhunderte Männer Fraueninteressen vertreten haben. Ich meine, das geht ja gar nicht. Ne?
Ja, ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt an Geburt denke oder an einen Prozess, kann ja auch ein Trauerprozess sein, oder eine Geburt, dann muss ich ja diesen geschützten Raum haben, um loszulassen. Mhm. Also ich muss mir sicher sein, dass ich loslassen kann. Mhm. Und wenn ich das aus der Frauenseite Sicht schaue, dann brauche ich diese Sicherheit von meinem Partner. Dass er einfach beständig da bleibt. Oder mhm. es ist diese aktive Passivität ja. eigentlich, was ja nicht ganz einfach ist. Aber ich glaube, wenn wir das aus der Systemik anschauen, dass das vielleicht abgespeichert ist in uns Frauen, dass ich mich unsicher fühle. Mhm. Und wenn ich unsicher bin, bin ich verletzbar, bin ich angreifbar. Mhm. Also bleibe ich lieber in dieser Stärke, mhm. vielleicht männlichen Haltung.
Ja.
Und dann kann ja der Mann auch seinen Platz nicht einnehmen und mhm. das ist so das Zwischenspiel, oder? Ich glaube schon, dass das ja eine Dynamik ist, oder? Ja, ich muss ja dem Mann auch den Platz vom Beschützer geben, mhm. dass ich meinen wieder einnehmen kann. Ich glaube, das ja, hat sicher Einfluss.
Ja, das fand ich sehr interessant, als ich das jetzt gelernt habe, über die Jahre der systemischen Ausbildung diesen Platz wieder einzunehmen, wie du schön gesagt hast, mhm. diese passive Aktivität und auch damit zufrieden zu sein, eben nicht immer männlich irgendwas anpacken und rumrocken und Tipps geben und Ratschläge und so weiter, sondern einfach präsent sein,
mhm.
seit ich das besser kann, ne, merke ich auch, dass jetzt gerade meine Frau, die ihr ja auch schon im Interview gehört habt, dass sie einfach viel mehr ihren Raum einnehmen kann, wenn mir das gelingt.
Mhm.
Ne? Ja, finde ich sehr interessant. Schönen Dank, haben wir den Schlenker gemacht, auch wenn das nicht vorbereitet war.
Ja.
Ich bin gespannt. Das wird sowieso für mich eine sehr intensive Reise werden, mit so vielen Frauen über das reden zu dürfen.
Das
ist ja auch ein Privileg.
Dir.
Werde ich immer mal wieder diese Gedanken einbringen. Und jetzt switchen wir rüber. Ich finde, wir sind ja so dann wieder super vorbereitet. Du hast ja auch gerade noch schön die Überleitung gemacht. Vielleicht, dass wir da noch ein bisschen ausführlicher reden, weil Kindsverlust dafür, ich glaube, du hast ja sogar eine Ausbildung gemacht.
Genau, gell? Ja.
Das ist ja schon ein sehr spezifisches Thema. Ich meine, da muss man ja irgendwie auch hingeraten.
Ja,
das kannst du uns da ein bisschen reinführen? Wie kommt man über das, was wir jetzt also schon haben, bis dahin?
Ja, genau. Ja, das Tabuthema Kindsverlust, sei es ein Kind während der Schwangerschaft zu verlieren oder während der Geburt, kurz danach. Ja, es ist ein Tabuthema. Eine Fehlgeburt passiert so vielen Familien, so vielen Frauen erleben das einmal, mehrmals. Und es wird so nicht gesehen.
Mhm.
Oder einfach nur in der Nische gesehen. Und wir haben ein Kind verloren in der frühen Schwangerschaft. Und auch ich habe es ja, für mich behalten, irgendwie im ganz kleinen Kreis und irgendwann dann Freunden gesagt und dann aber auch den Zuspruch gehört und dann wie gemerkt, das Gegenüber hat auch ein Kind verloren.
Mhm.
Also ich habe mich geöffnet, dann kam die Offenheit von anderen und dann so, okay. Und also diese Trauer ist auch so in Wellen immer wieder gekommen und in unterschiedlichen Versionen. Wir haben dort auch mit der Homöopathie gemeinsam gearbeitet und bei uns hat sich sehr schnell dann das Folgekind angekündigt und dann war ich so im Clinch zwischen Trauer und Freude. Mhm. Und darf ich mich denn jetzt freuen, weil für mich ist die Seele wieder gegangen. Ja, das war herausfordernd.
Mhm.
Und zu spüren, hey, das sind so viel und es gibt noch nicht so viel Raum für das. Und dann habe ich die Ausbildung bei der Fachstelle Kindsverlust gesehen und habe gedacht, das möchte ich machen.
Mhm.
Da möchte ich meinen Platz finden, da möchte ich unterstützen. Und die Anmeldung war gerade abgelaufen. Also ich wusste, das geht noch ein Jahr. Das war ganz sicher auch gut, weil meine Kinder waren ja auch alle noch relativ klein. Und dann ist meine Großmutter am Sterben gewesen, in diesem Sterbeprozess. Und ich durfte sie die letzten 3 Tage begleiten. Ich durfte ganz viel Zeit verbringen und spüren, ich kann das.
Mhm.
Das war für mich mega wichtig und wertvoll zu spüren. Ey, ich kann das. Ich kann da bleiben und diesen Prozess mittragen. Und es war immer wieder Gedanke, es ist so ähnlich wie geboren werden.
Mhm.
Der Prozess braucht Zeit, es braucht den Atem, es kommen Emotionen und es braucht einfach diesen Raum, diesen sicheren Raum. Und dann war die neue Anmeldung offen und ich wusste, ich kann das.
Mhm.
Und dann habe ich mich angemeldet und habe diesen Ausbildungslehrgang gemacht mit ganz vielen Hebammen und ich als Doula und Psychologinnen. Und dann habe ich immer wieder mit mir gehadert, weil ich gedacht habe, ja, wo finde ich als Doula meinen Platz im Bereich Kindsverlust?
Mhm.
Weil zu Hebammen kommen die Frauen. Hebammen sind ja da auch die Fachpersonen rund um Geburt. Wie finde ich meinen Platz? Aber ich habe gespürt, Hebamme ist nicht mein Weg. Und ja, ich habe dann eine wunderbare Hebamme, Nina Marchion, die auch in unserer Region tätig ist. Wir haben dann gemeinsam Ideen gesponnen, sind immer noch dran. Wir bieten monatlich einen Spaziergang an nach Kindsverlust. Einer ist mit ihr, einer ist mit mir, um den Frauen den Raum zu bieten. Und auch da, also es kommen nicht so viele Frauen. Und auch die sind im selben Prozess. Wo sind die anderen? Ich weiß doch, dass sie da sind. Mir tut der Austausch so gut. Und an diesem Abend kann ich dem einfach Raum geben, ohne zu überlegen. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit und es ist sehr, sehr schön, die Frauen in diesem Prozess begleiten zu dürfen. Es ist auch sehr niederschwellig.
Mhm.
Also wir sind extra draußen, damit wir laufen, damit die Emotionen gleich transformiert werden, damit es nicht so schwer wird. Ja. Und zu sehen, wie die Frauen wachsen, wenn sie immer wieder kommen. Ja, und wie sie sich austauschen, wie irgendwann wieder ins Berufsleben, wie all diese Themen da sind und sie sich eigentlich gegenseitig helfen und ich da bin, um den Raum zu halten. Das, ja, das finde ich sehr wertvoll.
Ich erlebe das, dass ich das immer wieder empfehle und die Resonanz sehr niederschmetternd ist. Ja. Also man merkt direkt, oh nee, das meine ich. Ne? Mhm. Also direkt eine Ablehnung dagegen. Und ich nehme mal an, das ist jetzt wieder den Ball zu dir zurückgespielt, ich nehme an, das ist eigentlich der grundlegende Problem mit Emotionen, damit wir es nicht zu breit machen, das ist eigentlich der grundlegende Problem mit Trauer. Unabhängig jetzt warum.
Ja. Ja, traurig zu sein, dem Raum zu geben, also es hat im Alltag ja keinen Platz.
Genau.
Oder egal, in welcher Krise wir stecken, die Uhr geht weiter, rundum geht es weiter. Ich bin vielleicht irgendwo in meiner Blase, wenn ich mir den Raum zugestehe und nehme. Und sonst geht es einfach irgendwie weiter und vielleicht platzt es irgendwo an einem Moment. Ja.
Die Trauer ist natürlich sehr individuell. Wir können da jetzt natürlich nur pauschal drüber reden. Aber was würdest du sagen jetzt mit deiner Erfahrung plus deiner Ausbildung und so? Was hast du grundlegend über Trauer verstanden?
Dass Trauer Zeit braucht. Dass Trauer sehr individuell ist. Also ein früher Kindsverlust ist für manche sehr intensiv und für andere war es das jetzt einfach. Also, und ich finde Trauer, wenn wir Trauer sehr wertfrei anschauen und einfach da sind und wie du vorher gesagt hast, ist als Mann, ich muss nicht Ratschläge und so geben, es muss jetzt besser werden, sondern einfach, ja, jetzt gebe ich den Raum. Meine Einstellung, meine Meinung ist oft, wenn ich es schaffe und es annehme, jetzt bin ich traurig, wütend, was auch immer, da sind ja dann auch viele Emotionen hinten dran, dann wird es leichter. Und wenn wir uns Zeit nehmen und irgendwann, meistens, und das will man ja im ersten Moment nicht sehen, irgendeine Botschaft, irgendetwas, für irgendetwas war dieses Ereignis. Im Nachhinein können wir es oft sehen und in diesem Moment nicht. Und das ist auch gut und das nützt einem dann ja auch nichts, das zu wissen. Aber ja, ich habe das Gefühl, alle wachsen an diesen Momenten.
Ja, das habe ich auch in der systemischen Ausbildung gehört. Ne? Diese, sagen wir, Schicksalsschläge im Allgemeinen, ne? Traumatische Situationen oder so. Hellinger hat das genannt, gibt Seelentiefe.
Ja.
Wir haben dann mehr Tiefe und er sagt, mit mehr Seelentiefe kommen wir auch höher hinaus.
Ja.
Weil wir dann wie ein Anker haben, Wurzeln, die, wo wir ein oder zwei Krisen überstanden haben, die uns dann ermöglichen, so viele schöne Blätter oben zu machen. Wenn wir da keine tiefen Wurzeln haben, dann können wir auch keine so große Krone ausbilden. Fand ich immer ein schönes Bild, das zu transformieren, dass die Trauer langfristig auch wirklich ein zumindest ein Potenzial, sagen wir mal so.
Ja. Ja, und die Ressource, zu wissen, ich habe das überlebt.
Ja, genau.
Zurückzuschauen und wissen, hey, ich hatte diese Kraft, das zu erleben. Mhm. Das brauche ich wie in der Arbeit später oft als Ressource, wenn es weitergeht. Vielleicht, wenn man nochmal ein Kind bekommen darf, zu wissen, also da kommen ja dann viele Themen hoch und Ängste, wie gehe ich damit um? Und sich immer wieder zu erinnern, hey, ich habe das überlebt, diese Kraft, die ist in mir.
Ja. Ich fand auch, ich habe das lang auch Schwierigkeiten gehabt, damit als Therapeut gut umzugehen. Ich habe irgendwann mal einer Person gesagt, die dann extrem erleichtert aufgeatmet hat, gesagt, wissen Sie, das ist auch in 20 Jahren noch traurig. Also das wird auch nicht in dem Sinne besser. Ne?
Ja.
Ich unterscheide das zwischen traurig sein und von der Trauer eigentlich überwältigt sein, dass ich in einer Art eigentlich nicht mehr funktioniere, für was auch immer. Ne?
Ja.
Und das unterscheide ich immer. Sage ich, die Trauer in der Art, dass sie ihr Kind verloren haben, das war mit einer Dame, die hat ihr Kind auch nach der Geburt erst verloren.
Ja.
Das scheint mir auch nochmal ein Unterschied, da kannst du mir gleich noch was zu sagen. Aber ich habe gesagt, das wird nicht wieder besser. Vom Traurigkeitsaspekt her.
Mhm.
Weil das ist ja in 20 Jahren nicht, dass man denkt, na gut, war doch nicht so schlimm. Also das blieb dir traurig.
Ja.
dass diese Kinder ich nicht habe aufwachsen sehen, etc. Das wird ja nicht besser in dem Sinne, faktisch. Aber dass ich mich irgendwann aus dieser Trauerblase wie befreien kann, dass ich wieder eigentlich am Aktivleben teilnehmen kann. Sie hat doch inzwischen neue Kinder bekommen und hat sehr Freude an dem. Sie sagt, das wird passieren. Ja. Aber diese Situation wird nicht wieder. Und ich merke, dass ich seitdem mit sehr vielen Krisen diese Art von Beratung eigentlich mache. Mhm. Ich auch sage, wenn irgendwas anderes Schlimmes passiert, sage ich, das wird auch nicht mehr gut.
Ja.
Und auch wenn es vielleicht so ein bisschen fatalistisch oder pessimistisch klingt, ich erlebe immer wieder, dass die Frauen oder Männer, die das von mir so hören, eigentlich eine Art von Erleichterung haben, dass sie verstehen, ja, ich darf auch traurig sein.
Genau. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil oft, das ist ja auch so oft dann das Thema, teilweise nach sehr kurzer Zeit wird erwartet, dass diese Personen, die in der Trauer sind, wieder funktionieren. Ja, und es ist ja nicht so schlimm, du bist ja vielleicht noch jung und ich möchte diese Sachen gar nicht alle aussprechen, weil das so haarsträubend ist. Aber zu wissen, hey, dieses Kind, wie du gesagt hast, dieses Kind ist nicht hier, dieses Kind können wir nicht aufwachsen sehen und das ist traurig und das darf traurig bleiben. Nur wie finde ich wieder, wie finde ich wieder meinen Weg weiterzugehen, wieder vom Überlebens in den Lebensmodus zu kommen? Weil dieser Verlust, der bleibt und das Kind, das bleibt auch immer das Kind, das nicht hier ist.
Richtig.
Und von der Systemik her finde ich es dort auch immer wichtig zu wissen, dieses Kind, das war da.
Richtig.
Und dann geht die Folge weiter.
Ja.
Und ich muss dieses Kind nicht loslassen. Ich habe wirklich ein bisschen Mühe mit diesem Begriff loslassen, weil ich bin eher für annehmen und integrieren. Mhm. Dieses Kind ist nicht da und das ist Tatsache. Das ist Fakt. Es ist gestorben. Manchmal muss man es auch so hart aussprechen. Mhm. Es ist tot, ja. Mhm. Und es bleibt tot und es bleibt ein Kind. Und wie gehen wir? Oder wie gehst du wieder weiter in deinem Tempo?
Mhm. Ja. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Sachen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen drauf ein. Ich glaube, die eine Hälfte versucht zu trösten. Ne? Das ist das, was du ein bisschen meinst, diese versuchte, aufmunternde Worte. Mhm. Ne? Die Leute eigentlich wie von außen versuchen, aus dieser Bubble rauszureißen. Ne? Ich habe aber auch schon Situation gehabt, wo dann jemand gesagt hat, ja, aber die biologische Trauer geht ja nur, ich weiß nicht was, 3 Tage. Ne? Und danach ist das ja eigentlich, also ich weiß nicht, ne, kulturell oder unser fehlerhafter Umgang mit Tod, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind, bla 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 und so weiter. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch wirklich sehr viele andere Ansichten zu dem Thema, die sich aber nicht mit meiner Erfahrung in der Praxis jetzt decken, nach so vielen Jahren, dass ich eben überhaupt nicht bestätigen kann, dass die biologische Trauer 3 Tage geht. Ne? Selbst wenn das vielleicht irgendwo faktisch so festgehalten ist. Sonst bleibt eben individuell. Ich meine, kurz nochmal aufs Human Design, je nachdem, was ich für Zentren aktiviert habe auf den emotionalen Themen, kann man das ja auch sehen. Mhm. Oder dann auch wieder im eigenen Design auch wieder nachforschen. Und dann sieht man, dass das eben sehr wohl einen Unterschied macht.
Ja. Ja, und ich glaube ja auch, dass das... Ja, logisch ist das ein Thema, dass wir nicht mehr so gewohnt sind, mit Tod umzugehen und das zu sehen. Und trotzdem, glaube ich, ist Umgang mit Tod und Trauer, ja, ich habe da auch meine Mühe mit diesem, weil wir müssen sie auch verarbeiten. Mhm. Also es ist ja wie ein Schock, wenn so etwas passiert. Ja. Und ich muss das ja verarbeiten und ich muss ja immer wieder Vertrauen fassen ins Leben. Und natürlich haben wir unterschiedliche Ressourcen
Potenziale?
Nein, das, wie viel wir ertragen.
Ja, Resilienz.
Ja, genau, ist die Resilienz ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann es nicht in einen Topf werfen.
Ja. Das haben wir auch, glaube ich, schön vorbereitet. Also eben individuell ist und das ja man auch sieht, wie du schön gesagt hast, einige können dann gerade weitergehen. Da bin ich manchmal erstaunt. Dann lese ich in den ersten Anamnesen Fragebogen, haben 3 Kinder verloren und denke dann, ich habe jetzt da so ein heulende Elend vor mir. Dabei habe ich eine ganz taffe Frau, die mit ihren 2 Kindern mega happy ist und darunter gar nicht leidet.
Genau.
Während eine Dame im Vergleich vielleicht ein Kind verloren hat und sich dann nach Jahren überhaupt nicht überholt hat von. Also es gibt wirklich alles.
Ja.
Vielleicht, um noch ein bisschen konkreter zu werden, vielleicht, es werden ja vielleicht auch einige zuhören, die vielleicht mit dem Thema irgendwie konfrontiert sind, dass wir noch bisschen konkreter auf deine Arbeit eingehen. Also ja. Du hast schon gesagt, die Rahmenbedingungen habe ich gut verstanden, also dass ihr das gut geschafft habt. Aber wenn man jetzt überlegt, okay, ich habe jetzt da jemanden, den hole ich, der mich betreut oder begleitet bei so einem Kind. Also was konkret machst du jetzt dann?
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal rufen Frauen an, die wirklich im Prozess sind vom Verlust. Also der Körper muss die Schwangerschaft loslassen. Und manchmal brauchen sie dann da einfach nur gute Worte, die Bestätigung, dass das alles so richtig läuft. Vielleicht auch, was habe ich für Möglichkeiten? Mhm. Und in meinem Fall ist es natürlich so, dass ich sie immer an eine Hebamme und einen Gynäkologen weiterverweisen muss, weil ich die medizinische Kompetenz nicht habe, aber für die emotionale Begleitung da sein und für die Informationen. Das ist manchmal, wenn es ganz früh ist. Mhm. Manchmal haben Frauen auch einen Kindsverlust erlebt und kommen einige Wochen später oder Monate später und wir verarbeiten dann diesen Verlust. Manchmal sind es auch ja, Dinge, die da geschehen sind, die nicht ideal waren, die dann so viel Raum einnehmen. Mhm. Und da arbeite ich sehr gerne mit den Tools aus meiner Hypnose- und Trauma-Ausbildung. Das Human Design fließt ein, wenn Sie das möchten. Einfach auch wieder, um Fuß zu fassen im Leben und ja, das zu integrieren. Mhm. Und das ist egal, ob es eine frühe Fehlgeburt war oder ein Kindsverlust unter der Geburt oder ja, da ist das, die Arbeit ja sowieso sehr individuell, aber eigentlich das Setting das Gleiche. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit dem Körper, mit dem Rebosotuch, um einfach wieder zu, also manchmal ist man dann nicht mehr im Körper, man ist irgendwo und einfach wieder zu spüren, wo bin ich, wo ist meine Mitte, vielleicht ist auch der Bauch noch bildlich so geöffnet, dass man das zuerst wieder schließen muss, um zu spüren, okay, was ist da? Ich arbeite das sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal auch mit der Gebärmutter. Hey, was ist da noch? Was steckt da? Was braucht das? Ist es vielleicht auch die Narbe, weil es vielleicht zu einem Notkaiserschnitt oder was auch immer gekommen ist? Ja, die Arbeit mit dem Unterbewussten. Mhm. Genau.
Ja, ich hab dazu ein, ich weiß nicht so viel über Trauma wie du, deshalb gebe ich das auch wieder als Ball an dich und du korrigierst, wenn ich was falsch sage. Aber was ich gelesen habe in den Traumabüchern, mit denen ich mich beschäftigt habe, einfach so autodidaktisch für mich, habe ich mir das ein bisschen angelesen, in einem Podcast gehört und so, habe ich verstanden, dass eigentlich Traumabewältigung immer aus unserer Biologie heraus als Herdentier immer besser funktioniert in der Gruppe. Weil die auffangen nachher in eine geschützte Gruppe diese Trauma direkt auch lindern. Also man sieht, wenn man allein ist mit seinem Trauma, dass sich die Traumatisierung und posttraumatische Belastungsstörungen viel häufiger und dramatischer zeigen, als wenn ich direkt irgendwo in eine Gruppe hineinkomme, wo ich mich geborgen fühle, wo ich das erzählen konnte, wo ich irgendwie eine Auseinandersetzung mit dem hatte. Würdest du sagen, das ist eine Pauschalaussage oder auch, dass wir individuell, dass es sehr wohl Leute gibt, die eher davon profitieren, das allein zu machen?
Also meinst du allein mit Einzelsetting-Therapeut?
Nein,
allein für sich allein? Also ich glaube, es braucht sehr, sehr viel, das ganz alleine zu machen. Mhm. Also sehr viel Bewusstsein, sehr viel, kann ich, ja, also gibt es bestimmt, ist nicht meine Erfahrung.
Aber vom Ausbildung her, was habt ihr denn gelernt in der Trauma-Ausbildung? Ist das etwas, wo du das bestätigen kannst von der Ausbildung, dass das diese Trauma-Sache...
Also, dass man, wenn man Unterstützung hat, wenn man ein Gegenüber hat, dass das leichter geht. Ja.
Weil das ist etwas, was ich immer dann versuche zu sagen, dass eben diese, sag ich mal jetzt, Trauerbegleitung, egal mit welchem Thema, dass das eben nicht irgendwas ist, wo optional ist.
Also, das stimmt,
ist oft eine provokative These auch von mir, aber es ist ja schön, heute habe ich mal jemanden, der das ein bisschen untermauern kann, mein Gelaber. Weil ich sage immer, es ist eigentlich obligatorisch für die Trauerbewältigung oder Traumabewältigung in der Art, ne? Dass ich eben jemanden habe, zum Gegenüber habe. Ne?
Also ich glaube, es ist wie sehr gut vergleichbar, Ich habe das, also das ist sehr pauschal, aber ich habe das Bein gebrochen, das ist geheilt, nachher muss ich in die Physiotherapie. Das ist wie logisch. Mhm. Oder dass wir körperlich, bei körperlichen Beschwerden haben wir irgendeine Therapie.
Ja.
Bei seelischen Beschwerden ist das nach wie vor, auch wenn wir im 2025 sind, wie nicht klar, dass wir uns da Hilfe holen.
Sehr gut. Viel super.
Ja, also ich finde, das ist wie...
Das heißt, es wird wahrscheinlich auch von den medizinischen Leuten, die zum Beispiel so einen Abort betreuen, gar nicht empfohlen? Oder erlebst du, dass sie da ein bisschen vorangekommen sind, Gynäkologie und so weiter, dass sie so Sachen mindestens mal sagen? Weil es wird nicht verschrieben, wie die Physiotherapie.
Nein, es wird nicht verschrieben und ich glaube, das ist sehr individuell.
Okay.
Wer sagt, hey, das lohnt sich. Ich habe lange Zeit sehr viel Weiterleitungen bekommen, als in Thusis noch die Geburtabteilung war, weil das wieder wie Thema war, weil man sich gekannt hat. Das kommt sehr auf die jeweilige Person an und je nach Ort dürfen sie auch nicht Einzelpersonen wie weiterempfehlen. Mhm. Ja, das ist wirklich... Und es gibt ja viele, die... Also, ich finde auch, wenn man zu dir kommt, hat man diesen Support, weil es anders ist, als wenn wir beim Hausarzt sind oder so.
Sehr gut. Findest du noch etwas Wichtiges, was wir noch erwähnen sollten zu dieser Kindsverlustbegleitung? Haben wir noch was, einen Aspekt vergessen?
Weil du das von wegen Herdentier gesagt hast, war ich kurz unsicher, ob du meinst in der Gruppe. Was ich in der Gruppe als sehr, sehr schön erlebe, wir machen jeweils eine Gedenkfeier auf dem Friedhof draußen im Frühling. Und das ist dann wie so in der Gruppe. Man kennt sich oder man kennt sich nicht, aber jeder hat da Platz. Und das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, wie da jeder Platz hat, wie mutig die Frauen und Männer sind mit Geschwisterkindern, die da diesen Morgen gemeinsam verbringen. Und ich kann mich nachher austauschen, ich muss nicht. Aber das wird einfach dann gemeinsam getragen.
Mhm.
Und was ich oder wir immer sehr wichtig finden, dass wir nachher wieder am Alltag anknüpfen, dass wir wieder am Boden ankommen, weil ich möchte nie, dass jemand von einem Treffen oder von einer Sitzung rausgeht und es ihm schlechter geht als vorhin.
Ja.
Weil, das ist wie, das müssen wir wie gewährleisten, dass das nachher weitergeht.
Ja.
Und so, dass auch dem Raum geben und eben den Tod vielleicht wieder integrieren in unser Leben.
Mhm.
Und ich finde Geschwisterkinder oder Kinder allgemein und das Thema Tod, da können wir schon auch viel lernen.
Ja.
Dieser Umgang, den sie haben und dieses Pfützenspringen von der Trauer ins Spiel. Und da können wir, glaube ich, auch immer wieder schauen, hey, wie machen sie das? Das gehört einfach dazu. Sie sind traurig und nachher sind sie für einen Moment wieder abgelenkt und dann kommt es wieder oder auch nicht. Ja, so ein bisschen diese Leichtigkeit in diesem ganzen großen, schweren Thema. Ja. Und das tut den Familien ja oft auch gut, wenn sie in dem Glück sind, dass sie ein Kind schon haben.
Mhm.
Das hilft oft, am Leben zu bleiben.
Ja, ein guter Aspekt. Super, vielen Dank. Ich habe einiges gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Da war einiges dabei, wo ich auch selber nochmal drüber nachdenke. Ich finde es auch schön, ich glaube, uns ist es gelungen, dass die Folge auch nicht zu schwer war.
Für
mich sehr eine angenehme Folge zum Aufnehmen. Habe ich gedacht, oh, das könnte auch schwer werden, aber ich glaube, das ist nicht passiert. So, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen da draußen. Bevor Gianni noch die Abschlussworte geben kann, zu den Frauen, die zugehört haben, noch etwas mitgeben von ihr, wenn sie das will, sage ich noch, dass sich alles, was über Janine wichtig ist, in den Shownotes noch ist, zu verlinken. Da könnt ihr sie dann auch finden, gerade wenn ihr im Umkreis von Chur seid oder jemanden kennt, könnt ihr sie da empfehlen oder natürlich bei ihr dann auch noch selber nachfragen, Anfragen schicken, sei das zum diese Themen, was wir heute besprochen haben oder andere Sachen, da könnt ihr dann auf ihrer Homepage noch alles finden. Und ich werde auch, wenn ich sie noch finde, die alte Folge verlinken, dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Da erzählt sie auch noch viel mehr über das Dulla-Dasein und was das so ist, was man da so genau macht und wie wertvoll das ist. Das weiß ich auch noch, hat mich sehr begeistert damals, dass sie das gemacht hat. Überhaupt hast du so viele neue Sachen in unser Leben gebracht. Das ist so schön. Ja. Genau, übergebe ich dir aber gern ein paar abschließende Worte, wenn du sozusagen den Frauen, die jetzt zugehört haben, zu dem Thema noch etwas mitgeben willst. Was könnte das sein?
Ja, zuerst ein herzliches Dankeschön auch für deine Offenheit und deine immer wieder neuen Ideen und mit denen du die Leser, die Hörerschaft begeisterst und neue Impulse setzt. Ja, und meine Worte an euch, wenn ihr betroffen seid oder vielleicht einfach auch als Schwestern oder Freundinnen. Ja, ich glaube, das Wissen, wir sind nicht alleine. Mhm. Wir sind nicht alleine und wenn es dein Bedürfnis ist, darüber zu sprechen, dann mach das. Du darfst darüber sprechen. Und sei einfach ganz sanftmütig mit dir und deinen Emotionen und schütze dich, wenn du spürst, dass es nicht, ja, dass das Gegenüber nicht, ja, das nicht verstehen kann, dann ja, darfst du auch einfach ganz bei dir bleiben. Und es gibt viele, viele Menschen draußen, die sich dessen bewusst sind, dass der Kindsverlust ein großes Thema ist. Und es gibt, ich glaube, für jeden, der ein Angebot sucht, gibt es etwas. Ja. Und da gibt es Unterstützung, auch das Richtige zu finden.
Super. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute und dir auch alles Gute weiterhin auf deinem spannenden Weg. Ich bin gespannt, wenn wir in 5 Jahren wieder hier sitzen, was du dann alles zu berichten hast. Du bist ja eine absolute Wundertüte da, was das angeht. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit allem, deinen Kindern, dem Mann. Und euch da draußen alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wieder über weit andere Frauenthemen unterhalten. Macht's gut. Ciao.